wenn ich einen Teil meiner Arbeit rausnehmen könnte, den ich liebe, abgöttisch, dann ist es Musik auf Film zu legen. Was man damit auslösen kann und auch als Musik-Nerd so ein bisschen alles mit einfließen lassen kann, das ist wunderschön. Aber ich würde sagen, 80% ist der ganze Rest. Es ging immer viel um Radio-Hits zu der Zeit. Also wenn ich zurückblicke, denke ich auch, da habe ich auch was ich da mit KünstlerInnen auch teilweise gemacht habe, um diesen Radio-Hit zu bekommen. Also sehr viel Pressure und sehr viel wir müssen, sehr viel sozusagen dann immer noch weiter geschraubt und teilweise auch Sachen gemacht, wo ich rückblickend auch sagen kann, weiß ich gar nicht, ob ich das so cool fand und auch die KünstlerInnen vielleicht nicht. Aus meiner Sicht war das einer der ersten, ich finde, ziemlich realen Hip-Hop-Kampagnen in Deutschland, die auch extrem Output natürlich hatten, weil sie halt auf Sky etc. Rauf und runter laufen vor jeder Bundesliga-Konferenz nach wie vor und da auch vielleicht so ein bisschen den Weg geebnet haben für mehr Dunkelheit, mehr Roughness und mehr Hip-Hop in der Markenkommunikation.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Julian Krohn ist Director Music and Audio bei der Agentur Scholz & Friends. Bevor er in die Agenturwelt gestartet ist, hat er lange bei Universal Music gearbeitet, zum Beispiel als A&R mit The Orsons, hat aber auch davor schon selbst gerappt. Im Interview geht's um seinen Weg in die Musikindustrie, wie er Songwriting-Camps organisiert, es geht darum, wie ein Film-Soundtrack entsteht und den schweren Weg von Hip-Hop und allgemein deutscher Sprache in die Werbung. Das ist der erste Teil des Interviews. Folgt dem Thema Takt Podcast überall, wo es Podcasts gibt, um auch den zweiten Teil zu hören. Falls ihr Julians Stimme vermisst, könnt ihr bis dahin auch alle Folgen seines eigenen Podcasts Showdown, der Feierkultur Podcast, hören. Apropos hören. Thema Takt ist für den Listen to Berlin Award nominiert in der Kategorie Preis für Musikjournalismus und Podcast und das freut mich natürlich extrem. Der Preis gehört zur Most Wanted Music Konferenz. Dort werde ich einen Stand haben, an dem ich euch die Chance gebe, spontan von mir interviewt zu werden und anschließend im Thema Takt Podcast zu landen. Also kommt vorbei und meldet euch gerne auch vorab per Instagram, wenn ihr interviewt werden wollt. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen, Julian Krohn.
Hallo, danke. Vielen Dank für die Einladung.
Selbst Podcaster und Musik- und Audio-Experte. Ja. Ich starte mal mit einer ganz knackigen Frage. Was wäre so ein deutsches Rap-Album, was du auf jeden Fall in deine Top 3 packen würdest?
Oh. Ja. Das ist natürlich, also Rap-Album.
Nicht deutsch, besser?
Ja, ich muss dazu sagen, genau, also ich bin 90er Kind und das ist bei mir dann eher so Richtung Atlanta oder East Coast oder so, das ist eher so mein Ding als jetzt.
Okay, was wäre da ein Album?
Na, da wäre es zum Beispiel, also ich muss ganz ehrlich sagen, müsste ich jetzt nachschlagen, wie das Album genau heißt, aber Goodie Mob ist so mein Ding, was ich auch wirklich immer gerne wieder höre, die alten Outkast-Alben vor dem Durchbruch, sage ich mal so. Auf jeden Fall Wu-Tang und auch alle Mitglieder von Wu-Tang, auch alle Solo-Alben.
Selbst Master Killer, selbst U-Guard.
Nee, also soweit dann nicht, aber so Ghostface Killer, so, ja. Ne, so, ja. Und genau, und Mobb Deep, also so, das ist so ein bisschen so, das wäre so mein Ding. Und das ist natürlich schon schwer zu finden im Deutschen, das muss man einfach so sagen. Da gibt es, finde ich, wenig Vergleichbares. Genau, ansonsten ist es bei mir dann zum Beispiel so, die Alben, wo ich ein bisschen vielleicht auch mit dran gearbeitet habe. Es gibt zum Beispiel ein so ein Album, das ist, also ich habe mir das jetzt auch im Vorhinein nochmal angehört, weil es liegt schon 11 Jahre zurück und zwar ist es damals auf Chimperator erschienen, Muso. Das Album heißt Stracciatella Now und
sehr experimentell,
ja, und da habe ich damals mitgearbeitet und Muso mehr oder weniger auch zu Chimperator vermittelt. Das war so damals, da zeigt man gleich so ein bisschen wie wir so getickt haben. Und das war natürlich voll am Publikum vorbei. Vielleicht wäre das jetzt irgendwie spannend, aber damals hat das, also wurde es wenig verstanden, sage ich mal so. Wir haben auch wirklich tolle Videos damals gemacht. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, das wäre sowas, was ich dann doch auch privat irgendwie super finde, ehrlich zu sein. Ja.
Du hast ja auch selbst gerappt.
Ich habe selbst gerappt, aber davon gibt es keine Aufnahmen.
Aber du bist sogar aufgetreten.
Ja, das war dann auch, also das war auch die Zeit 95, 96, 97, also ist schon ein bisschen her. Genau, und da hatten wir so eine Crew.
Wie hieß sie?
NMK.
Wie stand das?
Nordmassive Crew, mit Crew mit K natürlich. Und wir waren Reinickendorf, Berlin, ja. Und das war aber schon auch immer so ein bisschen eher zwischen Hip-Hop, Reggae, Ragga. Das waren damals viel so die Einflüsse und ging dann sogar irgendwann in Drum and Bass ein bisschen über. Also das war dann so eine Zeit lang sogar ein bisschen Drum and Bass MC. Obwohl man sagen muss, dass die Live-Auftritte kann man so an, ja, ich würde sagen zwei Händen abzählen. Aber es gibt immer noch ein paar Leute, die mich immer noch als den Rapper begrüßen, weil wir uns so kennengelernt haben. Also im Weekend damals gespielt zum Beispiel. Und der Chef da sagt immer noch der Rapper zu mir.
Aber hast du auch einen Rappernamen?
Manko.
Ah, ja. Okay.
MC Manko. Ja.
Sehr selbstkritisch direkt, so selbstreflektierend.
Ja, gleich so ein bisschen was Philosophisches, muss man gleich drauf rumdenken.
Ja. Okay, ja. Ich würde, bevor wir nochmal in deine Musiksozialisierung eintauchen, auch auf deinen jetzigen Job eingehen. So, wer bist du denn eigentlich jetzt gerade? Ja. Ein sehr krass klingender Job, Director Music und Audio bei Scholz & Friends, eine Agentur. Ja. Auch eine sehr großen Agentur, ne? Also ich bin jetzt nicht so im Agenturen-Game drin, Jungformat kennt man, da warst du und das ist aber eine ähnlich große Agentur.
Scholz & Friends kennt man natürlich auch.
Ja, also ich denke mal, Jung von Matt ist halt durch dieses BVG-Ding vor allem. Ne? Glaube ich, sowas. Oder auch einfach, weil der Name, der bleibt halt irgendwie eher hängen als Scholz & Friends.
Und weil sie auch selbst so ein sehr boldes Agenturauftreten haben, wie so manche, es gibt ja so ein paar, sowas wie Dojo oder so, von dem man dann auch schon mal gehört hat, natürlich, weil sie selbst auch sehr viel sozusagen Eigenkommunikation betreiben. Und das ist bei Scholz eher nicht so. Das ist eher so ein bisschen alles zurückgenommener und entspannter, sage ich mal so auch. Und das genieße ich auch sehr, genau.
Scholz kommuniziert nicht so viel, das ist ja, das kennt man ja auch von anderen, anderen Posten. Ja.
Genau, also es hat nichts mit dem aktuellen noch Kanzler zu tun. Nein, und Jürgen Scholz war der Gründer damals und existiert schon seit, ja, um ehrlich zu sein, lass mich nicht lügen, also 50 Jahren, also auf jeden Fall lang. Ich habe da sozusagen die Musikabteilung gegründet vor mittlerweile 3 Jahren.
Davor gab es aber wahrscheinlich auch Musik, die da benutzt wurde mit Sicherheit. Das geht ja schwer ohne, also vor 50 Jahren vielleicht noch einigermaßen, aber in den letzten 10, 20 Jahren ja wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Aber warum hast du gesagt oder die gesagt, wir brauchen da jetzt eine eigene Abteilung? Was hat sich da geändert?
Genau, also um mal Werbung sozusagen so ein bisschen auseinanderzunehmen, es gibt ganz klassisch im Werbebereich gibt es den Copywriter, also gibt es sozusagen denjenigen, der aus oder diejenigen, die aus dem Textbereich kommen, Texter. Und dann gibt es auch die Bildleute, die dann aus dem Bild kommen, Grafiker, das sind die Art Directors. Ja, also Copywriter, Art Directors. Und Musik ist natürlich eigentlich das dritte wichtige Element, ja, eines großen Spots, einer großen Kampagne. Wir haben dann schon früh versucht, auch bei Jungformat, bei White House Music und jetzt auch bei Scholz & Friends sozusagen dieses Element der Musik sozusagen auf die gleiche Ebene zu heben und zu sagen, das ist mindestens genauso wichtig, hat auch so viel Fokus verdient. Und dann kommt dazu, dass die Popkultur grundsätzlich in allen ihren Elementen immer wichtiger wird für Brands und Markenwerbung und deswegen sozusagen all das, was damit zu tun hat, auch Experten benötigt. Hm. Ein Mini-Beispiel dazu. Früher hast du vielleicht oft dann irgendwie einen bekannten Hit einfach lizenziert und auf deine Werbung geklatscht. Heutzutage sind das komplizierte Kooperationen mit den Künstlern. Die Marke findet vielleicht sogar im Song statt etc. Und da sind dann ganz, ganz viele Beteiligte notwendig und dafür braucht es dann auch Vermittler, die das gut steuern können und dazu beraten können. Mhm. Ja. Und das ist sozusagen unser Job. Eigentlich alles, was mit Musik in Kampagnen zu tun hat. Das kann sozusagen eine Songlizenzierung, Music Supervision nennt man das ja, sein. Das kann dann auch eine Neuproduktion sein. Also man gibt Musikproduktion in Auftrag. Das kann, wie gesagt, auch eine Künstlerkooperation sein. Oder es kann auch eine ganz günstige Musiknutzung im TikTok-Bereich sein. All das fällt bei uns so in den Aufgabenbereich und ist extrem divers.
Mhm. Du bist alleine gestartet und jetzt seid ihr zu dritt.
Genau.
Wie hat sich da dein Job innerhalb von, ja, ziemlich genau 3 Jahren geändert.
Ja. Am Anfang muss man es natürlich wie immer erstmal kommunizieren, spannende, coole Projekte machen. Das haben wir dann ganz gut geschafft. Und da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. So ein paar Beispielprojekte, wo alle auch in der Firma auch viele gemerkt haben, ach cool, mit Musik kann man auch vielleicht mehr machen, als wir wussten oder dachten. Und wir haben da jetzt irgendwie Leute und dadurch hat sich es eigentlich gut durchkommuniziert, sowohl bei den MitarbeiterInnen als auch den beteiligten Kunden, sagt man ja immer. Man sagt ja immer zu den Brands, für die man arbeitet, das sind unsere Kunden. Und deswegen hat sich das dann auch vermehrt und wir haben sehr viele coole, spannende Musikprojekte auch gestartet und dann so langsam diese Abteilung aufgebaut und sind auch jetzt wieder an so einem Punkt, so einer Art Transitionspunkt, wo wir auch überlegen, okay, was sind die Next Steps? Geht es vielleicht um den Studioaufbau oder ja, in Richtung Label oder ähnliches vielleicht auch zu denken? Und da planen wir schon viel zum Jahr 2025.
Okay. Ich würde jetzt erstmal, bevor wir dann wieder auf deinen aktuellen Job kommen, auf dein Leben, auf deinen Lebensweg Richtung Musikbranche kommen. Also du hast ja schon erzählt, dass du eben selbst auch auf der Bühne gestanden hast, Musik gemacht hast, aber dass deine Familie auch musikalisch ist. Dein Vater war Tänzer. Ja. Da habe ich mich gefragt, was für eine Art von Tänzer. Ich habe direkt so Boney M. mäßig vor mir gesehen, wie er da abzappelt. Aber was war das?
Also abzappelt ist schon richtig, nur etwas galanter. Also mein Vater war wirklich Balletttänzer und kommt aus einer Zeit, wo das, also diese Hochkultur nochmal eine ganz andere, glaube ich, Form dargestellt hat. Also damals, meine Eltern sind Hamburger und damals war das auch eine Form von Pop. War das auch eine Form, da gab es halt auch Popstars in diesem Bereich. Mhm. Ob es nun Tänzer waren, ob es vielleicht sogar Choreografen etc. waren. Mein Vater hat sich da ganz früh zu entschieden, diesen Weg zu gehen und auch viele Hürden gemeistert. Also seine Eltern hätten ihm das zum Beispiel niemals erlaubt. Das war total verpönt. Also Nachkriegsgenerationen hätten sie, glaube ich, auch nicht verstanden, warum machst du das jetzt? Und deswegen ist er immer nachts arbeiten gegangen, um sich sein Ballettstudium zu finanzieren und hat seinen Eltern davon noch nichts gesagt. Also habe ich höchsten Respekt vor und dann auch vor allem, was danach kam. Also deswegen sind wir dann als Familie auch in Berlin gelandet, weil er dann zuletzt an der Deutschen Oper getanzt hat und dann irgendwann ist der Körper kaputt. Das ist, glaube ich, dann bei Balletttänzern so und ist dann nochmal Lehrer geworden, genau. Aber sehr musikalisch aufgewachsen. Also die Zauberflöte habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, 30, 40 Mal vor Ort gesehen.
Oha, und die geht auch 5 Stunden oder so, oder?
Nein, kommt auf die Inszenierung an.
Und da haben deine Großeltern dann irgendwann dann gesagt, ist cool, was du machst, Junge?
Ich glaube, ja, Oma-seitig schon. Ich glaube, meine Großväter habe ich auch nicht erlebt. Die sind jeweils schon früh gefallen und ich glaube, die haben dann auf jeden Fall mein Vater hat seinen Frieden auf jeden Fall mit seiner Mutter gemacht und die haben das natürlich dann auch total respektiert und geschätzt, also ganz klar. Aber ja, also so war das halt damals, weil es auch, also auch im Nachhinein betrachtet, ist es ja so ein bisschen gegen den Trend ich glaube, für meine Mutter war es auch immer nicht so ganz einfach, wenn der Vater mit sehr vielen schönen Tänzerinnen den Arbeitstag verbringt. Nein, also und da gibt es auch noch viele spannende Geschichten, wo ich immer nach wie vor auch noch am Erfahren und Herausfinden bin.
Okay. Und dein Bruder ist Drummer oder war Drummer?
Genau, der hat, das war natürlich für mich in den 90ern extremer Einfluss. Also mein Bruder hat eine Zeit lang auch nach der Schule und auch während der Schule sozusagen diesen professionellen Weg auch mit Bands und als Drummer auch gesucht und auch eingeschlagen gehabt. Und dann war ich auch wirklich als kleiner Piefke mit denen auf Tour und durfte irgendwie Merch übernehmen und solche Sachen. Und das war unglaublich spannend. Also so
mit wem war das? Kennt man die Bands?
Nein, mittlerweile nicht mehr. Das war so die Crossover-Zeiten damals und die haben dann auch ein paar größere Shows hier gespielt, so im Metropol, im Loft, Release Party und so und ich weiß noch da in der Zitadelle und so Sachen, ne? aber jetzt trotzdem nie den Durchbruch so richtig geschafft und dann auch irgendwann gemerkt, okay, das ist vielleicht dann doch jetzt nicht der Weg, mit dem ich jetzt mein Geld verdiene. Und
ich werde Lehrer.
Nee, bei meinem Bruder ist es anders, der hat dann auch einen ähnlichen Weg eingeschlagen, wie ich auch in Richtung Medien, bei Sat.1, ProSieben Sat.1 lange gewesen und dann eine eigene Agentur auch gegründet. Und wir sind uns sehr, sehr nah, auch beruflich, machen auch viel zusammen. Auch sogar im Podcast-Bereich haben wir einiges zusammen gemacht. Genau, und da freue ich mich sehr drüber. Aber war schon immer so ein bisschen so ein Vorbild. Und ich glaube, diese Musikgeschichte war auf jeden Fall immer schon in der Familie irgendwie bei uns.
Aber Mama hat nichts gemacht.
Nee, die hat auf jeden Fall auch immer sehr gern gesungen.
Ja.
Und Klavier gespielt. Das war nicht schön, aber es war immer ambitioniert.
Das ist doch auch schön.
Und macht sie auch immer noch gern.
Dann ist die nächste Station, die ich jetzt auf dem Zettel habe, dann auch schon Universal Music.
Ja.
Aber davor kam wahrscheinlich schon noch das ein oder andere auf deiner Musik interessierten Leiter, oder ja, nicht?
Also ich glaube, wenn man jetzt mal so zurückblickt, im Gegensatz zu den heutigen Generationen bin ich dann noch, und vielleicht komme ich auch dann noch aus der Generation, wo es eher so ein Zickzack-Kurs war, wo man noch viele Sachen probiert hat und auch nach dem Studium, nach der Schule erstmal ein bisschen sich umgeschaut hat. Ich habe Philosophie und Gender Studies studiert, hier an der HU. Also da war ich, glaube ich, ein wirklich Early Starter in diesem Bereich.
Und auch fertig gemacht.
Um ganz ehrlich zu sein, nie fertig gemacht, sondern dann währenddessen, ich habe ja gerade schon erwähnt, mein Bruder war bei Sat.1, ich habe da dann auch als studentische Aushilfe angefangen und gemerkt, ich möchte diesen Weg gehen, das ist unheimlich spannend hier, was gibt's hier eigentlich noch, was gibt's eigentlich noch im Entertainment-Bereich, was in den Medien, was kann man da alles machen? Und und dann kam, also zu der Zeit habe ich dann schon da einiges probiert. Da ging es sogar schon in die Richtung so ein bisschen der Casting-Shows, die dann auch von Sat.1 kamen. Und wo ich auch so ein bisschen dann schon die Popmusik-Luft sozusagen schnuppern durfte. Mhm. Und dann kam Universal nach Berlin 2003. Und da bin ich eigentlich ziemlich direkt hingegangen und habe gesagt, hier, ich bin hier, ich würde hier gerne anfangen. Also habe ich wirklich so gemacht und habe dann ungefähr rückblickend vielleicht 5 Jahre, aber wahrscheinlich so 1,5 Jahre Praktikum gemacht, so wie es dann immer so war, studentische Aushilfe und dann so langsam meinen Weg dort gefunden. Durch alle Abteilungen durch und also von Promotion hin zu Marketing und dann A&R Richtung und dann kam irgendwann das Angebot von der Popakademie, die dann Werkstudenten mehr oder weniger gesucht haben, in Zusammenarbeit mit Universal Music. Also Universal hat dann Stipendien vergeben für ein Komplettstudium an der Popakademie. Und dadurch, dass ich da zu dem Zeitpunkt so ein bisschen stagniert habe im Studienbereich, was ja Berlin dann auch manchmal so mit einem macht, habe ich mich dann gefreut, dieses Stipendium zu bekommen und habe dann da angefangen. Und dann habe ich sozusagen für die komplette Zeit des Studiums, also Bachelorstudium Musikbusiness, währenddessen immer bei Universal arbeiten dürfen und hatte dann sozusagen, durfte in Mannheim wohnen und in Berlin, das war ein tolles Stipendium. Also ich habe alle Fahrten bezahlt, es war grandios und da auch ein tolles Netzwerk geknüpft.
Mhm. Was waren dann damals in deiner Prakti- und Stipendienzeit so deine Lieblingsjobs oder fandst du irgendwie alles hatte irgendwas Geiles, deswegen bist du so durchgewechselt?
Nee, das war einfach damals so, dass man auch, also ich finde auch so, dass man, also erstens bei Labels auch da noch sehr alles hands-on, alle haben alles so ein bisschen auch gemacht, also von meinem jetzigen Gefühl her. Und es gab natürlich es gab viel mehr Bereiche, die wichtig waren. Jetzt als Beispiel, wir sind mit dem Label auf die Festivals gefahren und haben dort die Künstler betreut, interviewt, Merch-Stände gehabt und also das waren eigentlich immer die coolsten Zeiten. Da gab es immer so ein, das war damals auch Motor Music noch, die im Hause von Universal waren, die sich dann irgendwann ausgegründet haben und die hatten so einen eigenen Merch-Bus für die Festivals, wo ich dann auch immer mitgefahren bin und das war unglaublich aufregend, also da und auch richtig viel erlebt, also weil man einfach auch den wirklichen Kontakt mit den ganzen KünstlerInnen hatte und das war super, super spannend und dann irgendwann natürlich zu merken, okay, A&Ring, das ist eine Herausforderung, da möchte ich mich gerne hinentwickeln.
Hast du dann da noch eine Erinnerung an eine Person, die du irgendwie angehimmelt hast und dann irgendwann in echt treffen durftest, dann auf Festival oder war das dann weniger, warst du gar nicht so starstruck? struckst?
Ja, ich meine, natürlich legt man das immer, das ist dann ja immer so leider so ein bisschen diese Coolness, die man dann automatisch so entwickelt, ne, sehr schnell, weil man auch merkt, das sind auch eh alles nur Personen so und oder Menschen. Also da gab es tolle Erlebnisse. Ich weiß noch so, das Strangeste oder war da, glaube ich, damals, wie dann Marilyn Manson mit Dieter van Thies, seiner damaligen Freundin, die dann in einem riesigen Cocktailglas in der Volksbühne gestrippt hat und ich dann vorher für ihn noch den echten Absinth, so hieß das damals noch, den echten Absinth, weil da war irgendeine Zutat drin, die es bei den deutschen Absinths nicht gab, den musste ich noch für ihn besorgen und durfte ich dann sozusagen mehr oder weniger persönlich übergeben und das waren so dann ein bisschen so die Erlebnisse. Oder zum Beispiel, weiß ich auch noch, als Snoop und Cypress Hill auf Tour kamen, und wir dann auch damals als Label sogar noch ein bisschen zuständig waren für die den Marihuana-Service zu übernehmen. Das kann man jetzt mittlerweile nicht mehr laut sagen. Dafür sind jetzt vielleicht heutzutage werden dann jetzt eher andere zuständig, Management oder Booking, aber damals hat das Label auch noch solche Sachen übernommen.
Nett. Eigenes Department dafür gegründet. Ja, dann ging es ja als Creative Consultant los, oder war das schon die Phase des Stipendiums, wo du dich dann so nennen durftest?
Genau, also während des Studiums habe ich dann geguckt, was einerseits beim Label möglich ist und was andererseits auch vielleicht noch darüber hinaus noch spannend ist und welche Möglichkeiten es gibt, vielleicht auch frei zu arbeiten, und dann einfach Stunden abzurechnen sozusagen. Und das habe ich dann sozusagen als Creative Consultant sowohl für Universal gemacht im A&R-Bereich, wo man sozusagen dann wirklich Künstler gesucht hat, und zum anderen bei Cobalt im Music, Cobalt Publishing, das ist sozusagen ein Verlag, die halt eher große internationale Stars auch damals vertreten haben, und da konnte ich mir so ein bisschen zweiteilig aufbauen und habe dann auch total viel übers Verlagswesen erfahren, was ich unglaublich spannend fand, weil das ist der Bereich Urheberrecht von Musik, und da habe ich so gemerkt, okay, diese Labelarbeit, was man auch in vielen anderen Unternehmen macht, diese Promotion, Marketing, man möchte eigentlich ein Produkt bekannt machen. Das gibt es bei vielen anderen Unternehmen und Bereichen auch, aber dieser Bereich Urheberrecht, Masterrecht, Leistungsschutzrecht, was alles noch so gibt, Lizenzen und Songwriting, Songwriter-Camps, solche Geschichten, das ist, sind so Grauzonenbereiche, das hinter den Kulissen läuft. Wie kommt überhaupt der Song, der Hit zu einem Act, ja, manchmal? Das fand ich unglaublich spannend und habe ich dann auch eine Zeit lang sehr, sehr viel gemacht, und das mache ich auch immer noch. Also das ist wirklich was hängen geblieben ist, weil es in dem Bereich auch gar nicht so viel, sage ich mal, gibt. Und wenn man sich da einmal ein Netzwerk aufgebaut hat, das behält man auch sein Leben lang.
Also Songwriting-Camps machst du immer noch, oder was genau meinst du von dem machst du?
Genau, das mache ich zum Beispiel immer noch, oder halt auch diese Form von mit Layouts, mit Song-Layouts arbeiten, mit Songwriting, mit Songwritern und Produzenten arbeiten hinter den Kulissen und dann vielleicht auch was sozusagen auch in Richtung Künstler droppen, weil es gibt ja sozusagen viele KünstlerInnen, die auch nicht selbst komponieren und produzieren, auch im Hip-Hop-Bereich, ne? Ist ja auch der Bereich Ghostwriting oder so, ist ja riesig. Und das ist nach wie vor auch ein großer Teil meiner Arbeit, ja.
Mhm. Und dann ging es dann auf der Karriereleiter weiter Richtung A&R. Hm. Das war dann so dein längster Job auch, ne? Also bei Universal warst du dann, wenn man jetzt sogar, du meinst 2003 hast du da schon, oder?
Ja, 2003 angefangen.
Und 2015 hast du aufgehört, also 12 Jahre warst du dann sogar da. Krass. Und A&R war dann im Bereich Pop und Progressive und dann später nochmal Consultant, was jetzt ein bisschen ungenauer ist, also zumindest sagt LinkedIn das.
Ah ja, okay, interessant, was LinkedIn so sagt, genau. Nein, also um das mal zu beschreiben, es gab immer auch dort verschiedene Abteilungen zu der Zeit, es gibt es immer noch, mittlerweile sind das sozusagen so die Labels, die sozusagen dann eigene Abteilungen sind, bei Universal zum Beispiel Vertigo oder Island Records etc. oder Virgin. Damals gab es auch verschiedene große Abteilungen und ich war immer die ganze Zeit in der Rock-Abteilung, Rock-Alternative gewesen, wozu aber zum Beispiel auch Hip-Hop gehört hat. Also da waren dann zum Beispiel auch die Beginner aufgehangen etc. Deichkind auch sehr früh schon dort aufgehangen gewesen.
KIZ auch, oder?
KIZ, genau, weil auch Beat Gottwald, der Manager, auch da gearbeitet hat. gearbeitet hat, lustigerweise. Der hat da auch angefangen und ist dann auch sehr früh schon mit den ersten KZ-Demo-Tapes da rumgelaufen. Genau, und dann irgendwann hat die Pop-Abteilung gesagt, wir wollen jetzt aber auch mal ein bisschen cooler und alternativer. Und dann bin ich darüber gewechselt. Und im Nachhinein
Die wollen die coolen Leute haben, dann bist du direkt angeheuert worden.
Genau, aber ja, es ist leider nicht ganz so aufgegangen, der Plan. Nein, also das war natürlich sozusagen so ein bisschen dann auch schwierig, sage ich mal. Für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, keine einfache Phase, weil das auch eine Zeit war, wo es sehr viel es ging um Alben verkaufen, es ging aber auch sehr viel um Radio. Mhm. Es ging immer viel um Radio-Hits zu der Zeit. Also wenn ich zurückblicke, denke ich auch, da habe ich auch, was ich da mit KünstlerInnen auch teilweise gemacht habe, um diesen Radio-Hit zu bekommen. Also sehr viel Pressure und sehr viel, wir müssen, sehr viel sozusagen dann immer noch weiter geschraubt und teilweise auch Sachen gemacht, wo ich rückblickend auch sagen kann, weiß ich gar nicht, ob ich das so cool fand und auch die KünstlerInnen vielleicht nicht so, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, man muss irgendwie Hits abliefern und das ist mittlerweile, finde ich, nicht mehr so. Das hat sich wirklich stark geändert durch Streaming etc. Man arbeitet eher auch mit Proven Tracks. Ein Song ist vielleicht schon draußen, hat sich schon bewiesen und dann setzt man nochmal umso mehr auf Radio. Ich finde das seltener jetzt noch sowas gebaut wird, also sozusagen, ne, wirklich so künstlich sozusagen hergestellt wird, um dann in irgendwelchen Bereichen erfolgreich zu sein. Und rückblickend muss ich sagen, war das auch was, wo ich gesagt habe, das bin gar nicht so richtig ich. Ich mag eigentlich eine spitzere Musik irgendwie mit mehr Ecken und Kanten und vielleicht ein bisschen eklektischer als sozusagen der Pop-Bereich und hatte dann auch das Gefühl, ich kann nicht mehr so richtig auf mein Bauchgefühl hören. Das gibt's vielleicht gar nicht mehr. Ich muss mich so ein bisschen auch vom Geschmack her verstellen und war deswegen eigentlich auch froh, den nächsten Step gehen zu können, weil das Schönste für mich in diesem Job war dann Soundtracks, weil da sozusagen, die sind immer so ein bisschen, sag ich mal, hinten übergefallen, die waren nicht ganz so wichtig, aber wir haben sie gemacht als Beispiel, ja, so für so Schweighöfer, Schweiger, damals Detlef Book Filme, die alle aus meiner Sicht, und das fand ich dann super spannend, tolle Musik drauf hatten. Ja, also so. Und ich dann gemerkt habe, okay, cool, da kann ich mir jetzt ein bisschen Sachen machen, die mir wirklich gefallen. Mhm. Und deswegen bin ich in diesen Music Supervision Bereich so ein bisschen rein, wo ich gemerkt habe, okay, cool, sobald ich Musik mit Bild kombiniere, kann ich ganz andere Sachen ausprobieren. Mhm. Und da habe ich gemerkt, den Weg, den möchte ich jetzt weitergehen. Ja.
Also warst du so ein bisschen das Symbolbild, was häufig für der Böse in der Musikindustrie gilt, der halt dann reinredet und sagt, hier, du musst den nächsten Radiohit machen. Das war ja immer so ein bisschen das Klischee auf jeden Fall.
Ja, also zum Teil wahrscheinlich schon, wobei man sagen muss, also jetzt auch rückblickend, ich war jung und auch ein bisschen grün noch und da manchmal geht man dann ja auch so ein bisschen weit weg von sich und macht Dinge und ist in einem Umfeld und ich muss sagen, das Umfeld, also ich will es jetzt nicht als toxisch bezeichnen, aber das war schon sozusagen so eine Zeit, wo auch die Major-Labels natürlich extrem in Kontrolle waren und auch die Medien, um die es ging, also Stichwort Radio etc., sehr wichtig waren und man dann schon so dieses Ding, wir brauchen jetzt einen Hit, ja, Single und dann bis zum Ende schleifen und so, das habe ich damals auch gelernt. Also das war auch was von allen Seiten, das war einfach die Normalität und im Nachhinein kann ich schon sagen, ja, also bin ich jetzt nicht auf alles stolz. Natürlich habe ich aber trotzdem unheimlich viel gelernt, unheimlich viele tolle Zeiten erlebt und auch tolle Sachen gemacht, aber im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich dann sozusagen meinen anderen Weg danach auch gefunden habe. Hm. Ja.
Welches Orsons Album war das, wo du am intensivsten mitgearbeitet hast?
Das Chaos und die Ordnung, das war so ein bisschen so der Start, da war drauf Jetzt und da war auch drauf Horst und Monika und Horst und Monika ist so ein bisschen so der
Der war auch beim Bundesvision Song Contest.
Genau, und da scheiden sich auch ein bisschen die Geister an dem Song und zu Recht und das, ja, ich glaube auch mit so einer Band zu arbeiten, wo es sehr viele spannende, unterschiedliche Charaktere gibt, natürlich ist es auch nicht immer einfach und aber ich glaube, heutzutage würde man da viel mehr laufen lassen, viel mehr. Und das ist dann auch so gekommen, auch bei ihnen, ne? Also haben dann ja auch danach noch einige Hits abgeliefert. Und deswegen, genau, deswegen will ich das auch nicht missen. Und ich glaube, alle freuen sich eigentlich, dass es dann auch so mal so gestartet ist und dann auch so gekommen ist, weil, ja, ich glaube, das musste einfach so sein.
Gibt es denn auch einen Radio-Hit, wo du Einfluss hattest, wo du sagst, ey, das finde ich geil, dass ich daran mitgearbeitet habe?
Ja, also das war dann wahrscheinlich morgens immer müde. Morgens immer müde, lying, ich bin morgens immer müde. Das war so, die waren übrigens beim selben Bundesvision Song Contest. Mhm. Das waren damals eine alte Freundin von mir hier aus Berlin-Tegel, die ich wirklich schon von der Wiese mit 12 oder so kennengelernt hatte und die mir dann auch irgendwann auch mal Demos geschickt hatte. Und die, das waren aber, und der Song ist ein absoluter, das ist ein Lo-Fi-Track. Das kann man nicht, also der ist dann zum Pop-Hit geworden, aber das ist irgendwie wie so ein Wohnzimmer-Recording und da bin ich schon stolz drauf, so einen weirden Song, mit dem ich sogar so eine persönliche Verbindung hatte und auch mit ihr, mit Nicola von Lying, die auch dann auch irgendwie eine große Karriere gestartet haben, sage ich mal so, also solche Arten von Songs irgendwie auf den Weg gebracht zu haben, ja.
Mhm. Und dann hast du ja schon Soundtracks angesprochen.
Ja.
Wie war denn da die Arbeit? Also das ist ja, glaube ich, etwas, was viele Leute interessiert, so dieses Sync-Licensing. Wie funktioniert denn das überhaupt? Also kriegst du dann einen Film oder Sequenzen zugeschickt als Label-Typ und dann guckst du dir das an und sagst, da passt doch jetzt super der und der Song zu,
ja.
Oder wie läuft das?
Genau, naja, also bei Soundtracks ist es auch so, dass es auch sehr, sehr budgetgebunden ist. Das muss man einfach so sagen, weil viele Filme und die meisten, die haben dann einfach so ein bestimmtes Musikbudget und dann muss es erstmal da reinpassen. Ja? Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Verhandlungsarbeit und deswegen habe ich da auch gemerkt, ach, was ist damit eigentlich alles verbunden? Also du brauchst eine Verlagsfreigabe, vielleicht sogar von 2 oder 3 Verlagen, von allen Songwritern, die beteiligt sind, vom Label, von den Künstlern. Und was das alles allein schon an Networking und Kapazitäten sozusagen bedarf. Und aber natürlich die andere Seite, die wunderschön kreative Seite ist, du kriegst vielleicht ein Bild, vielleicht kriegst du am Anfang auch nur das Skript, das Drehbuch und kannst darauf schon mal drauf rumdenken, welche Musik würde hier passen. Oder du kriegst einen Filmausschnitte, auf die du dann Musik anlegen kannst. Und das muss ich sagen, ist meine absolute Leidenschaft. Also wenn ich einen Teil meiner Arbeit rausnehmen könnte, den ich liebe abgöttisch, dann ist es Musik auf Film zu legen, weil das ist einfach, was man damit auslösen kann und auch als Musiknerd so ein bisschen alles mit einfließen lassen kann, das ist wunderschön und das gehört dann dazu auch, aber ich würde sagen 80% ist der ganze Rest.
Okay.
Und genau, da habe ich auch gemerkt, okay, hier bedarf es, hier ist so ein bisschen so eine Nische, wenn man da reingeht, da gibt es gar nicht so viele. Und das fand ich total spannend. Also das irgendwie an einer Hand abzählbar, was es da für Music Supervisor etc. Gab. Und deswegen habe ich mir dann auch da eine Music Supervisorin gesucht, Uli Kleppi, die auch eine der erfolgreichsten ist nach wie vor. Bin zu ihr gegangen und habe mit ihr sozusagen oder für sie dann da auch eine Zeit lang gearbeitet. Das waren, glaube ich, 1,5 Jahre, würde ich sagen. Und in der Zeit, da gab es dann so Filme wie, ich glaube, Fuck You Goethe war kurz vor mir, aber dann auch sehr, sehr viel mit Schweiger, mit Buck und Schweighöfer und unheimlich viel mitgenommen, also quasi die Art der Arbeit der Music Supervisor erlernt.
Und hast du da ein Beispiel, dass du sagst, hier, da habe ich diese Szene gehabt und dann hast du auch wirklich immer die Szene dir angeguckt und dann Song 1, Song 2, ja. Song 3 in der Sekunde da nochmal oder irgendwie den Chorus rausgeklippt und das dann angemacht oder wie bist du da vorgegangen?
Also was ich da jetzt mal nennen könnte als Beispiel, ist jetzt nicht sehr Hip-Hop, aber Philipp Poisel, Eiserner Steg. Das war dann so ein bisschen, kam er gerade raus und wurde groß und deswegen hatten wir als Label, gab es da schon natürlich auch Interesse, Teil eines Films zu werden und dann diese Gespräche, die man dazu führen musste, weil es ging dann auch um Titelsong, es ging dann auch um, ich glaube letztendlich ist das Musikvideo dann sogar mit Schweighöfer sitzt am Klavier und Poisel oder andersrum, Poisel singt, also die beiden haben dann zusammen auch das Musikvideo gemacht zum Film und allein die Gespräche vorher, um Überzeugungsarbeit zu leisten, warum es in einem deutschsprachigen Film möglich sein sollte, einen deutschen Song einzubinden. Das war für mich ein Augenöffner, weil ich gemerkt habe, okay, das muss doch Normalität sein. Das ist doch toll. Das ist doch viel emotionaler, wenn dann jetzt plötzlich deutsche Lyrics kommen und als jetzt irgendwie einen englischen Hintergrundsong. Und das war aber ist auch total auf taube Ohren am Anfang gestoßen. War eine endlos Diskussion, weil es nicht gewohnt war, weil man es nicht kannte in dieser Form. Dass jetzt so ein großer deutscher Song, der nimmt ja dann komplett die Aufmerksamkeit und bindet ganz viel und man ist nicht mehr beim Film, man ist nicht mehr beim Bild. Und das für Regisseure, und das ist nach wie vor so, oft ein Problem, weil Regisseure kommen sehr oft vom Bild.
Okay.
Und dann ist Musik sozusagen, wenn die zu stark ist, ja, dann nimmt die sehr viel sozusagen des Fokuses weg. Und das ist nach wie vor eine Endlos-Diskussion, die man immer noch führt, gerade bei deutschsprachiger Musik.
Ah, krass, ja, interessant. Ja, ich bei Schweighöfer denke ich natürlich sofort an Apologize, was ja One Republic, ne?
Genau, das war genau die Zeit.
War ja davor schon draußen. Ich kannte den Song schon lange, der war ja auf dem Timbaland-Album auch, glaube ich, drauf, in dieser Form, glaube ich. Ich glaube, es war ja auch ein Remix, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kam irgendwie Monate später oder so der Film und dann war es ja Überhit und sowas, ne?
Und da muss man sagen, egal was man von den Personen jetzt sozusagen hält, ne, und Musikgeschmack, war da schon extrem gegeben, da habe ich schon Respekt vor, was da sozusagen auch immer wieder entdeckt wurde und dann auch in Zusammenarbeit mit, also in dem Fall war es dann auch meist mit Uli Kleppi in dem Fall und so weiter und dem Label auch möglich gemacht wurde und auch wirklich Songs darüber groß gemacht wurden. Und das war dann für mich auch der Grund zu sagen, okay. Ich muss nicht immer einen Song ins Radio bringen und den vielleicht gar nicht mögen, sondern ich kann hier auch tolle Songs, die ich wirklich liebe, über so eine andere Ecke, über einen Film und dann wurde später dann halt auch Werbung groß machen. Und das ist hier so eine Möglichkeit, das wurde auch immer wichtiger. Und genau, da kam dann nämlich dann auch ziemlich bald dann der Anruf, ob ich dann sozusagen ob ich das mal probieren würde in der Werbung, weil da wurde gerade jemand gesucht und da habe ich dann jahrelang dann danach die Vodafone-Musik gemacht und das ist natürlich auch sehr ähnlich. Vodafone hat sozusagen auch dann der Sound auf Vodafone, der stand dann ja auch immer fürs Entdecken neuer Hits und genau, das konnte ich dann da schön weitermachen.
Denke ich auf jeden Fall an Aurora, Running with the Wolves.
Genau, es gab Alice Merton, I Got No Roots, dann gab es Rag & Bone Man, Human.
Stimmt, ja.
Human. Es fing natürlich alles an mit Empire of the Sun, We Are the People. Das war so das allererste und das war wirklich das war eine outstanding Werbekampagne, wo die ganze Branche gemerkt hat, okay, was kann man denn hier eigentlich noch mit Musik machen? Dann kam Woodkid, Run by Run. Und also da waren schon sehr viele Songs, die sozusagen, also zu der Zeit dann aus den Vodafone-Kampagnen kamen und kommen durften und dann auch die Labels irgendwann gemerkt haben, vielleicht sollten wir mal in die Kampagne rein. Und dann auch so ein bisschen sich auch beworben haben, mehr oder weniger, um da reinzukommen.
Das heißt, irgendwann war es dann weniger Budgetfrage, sondern die Leute wollten auch in die Werbung und man konnte da so ein bisschen weniger für zahlen, weil die Leute eben Bock hatten auf die Platzierung.
Genau, also wir haben das dann immer Win-Win-Win-Situation genannt, weil zum einen kriegt man schon was, also das ist so, wir nennen das dann immer, weil das auch der Rechtsbegriff ist, eine angemessene Vergütung steht sozusagen den KünstlerInnen zu und den Urhebern. Wenn diese nicht gezahlt werden würde, dann könnte man auch einfach vor Gericht gehen und klagen und das will natürlich niemand, deswegen muss also eindeutig immer was gezahlt werden, obwohl wir schon mal überlegt hatten bei solchen Kampagnen, wie wohl davon zu der Peak-Time-Zeit. Wieso müssen wir hier eigentlich noch was zahlen? Weil wir geben so viel, wir geben Aufmerksamkeit, das ist eigentlich Promotion auch. Wir haben ja sogar eingeblendet immer, der neue Vodafone-Song und dann wurde der Künstler und Songname eingeblendet für 5 Sekunden. Also riesig, im TV. Und dann kommt noch die GEMA-Zahlung, weil du kriegst schon immer dann noch die Ausschüttung, jedes Mal, wenn du läufst irgendwo, kommt dann noch die GEMA, das heißt Win, Win, Win. Und deswegen, das war natürlich dann so ein bisschen unsere Verhandlungsposition, aber wir als sozusagen Musikabteilung haben schon immer darauf hingewirkt, dass wie gesagt, dass auch eine angemessene Vergütung passiert. Ja.
Und da warst du dann, greif ruhig nach deinem Kaffee, trink ruhig erstmal, da warst du wie genau involviert, also in die Vodafone-Clips, man kann sich das, also ich kann mir das immer schwer vorstellen, du meinst auch gerade, dass bei Scholz & Friends irgendwie 400 Leute oder 200 an einem Kunden arbeiten, da denkt man sich so, was machen denn so viele Menschen, so viele Gehirne mit einem Kunden Tag oder nicht Tag und Nacht, aber halt Tag für Tag. Ja. Und Wie war es bei dir? Also deine Arbeitsweise auch da, den Clip, auch gerade die Frage, wie hast du das überhaupt für dich selber erstmal geklippt, wenn du dieses Bild hattest, dass du dir die Musik da drunter geschnitten hast und dann auch präsentiert hast? Also wahrscheinlich hast du dann so eine Top 5 gepitcht oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder wie ist da die Arbeitsweise gewesen?
Ja, okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal ganz grundsätzlich, um das mal zu erklären, bei Vodafone, und da gibt es mittlerweile natürlich auch viele Marken, die das machen. Beispiel Red Bull, Beispiel Telekom, Beispiel jetzt auch mittlerweile O2, die sehr auf Hip-Hop setzen. Vodafone war eine der ersten Marken in Deutschland, die mit einer eigenen Musikstrategie herkam. Und das war auch so ein bisschen auch etwas, was wir auch gepusht haben, wo wir auch früh gemerkt haben, jetzt haben wir schon zwei Hits. Irgendwie ist das doch was Mittelfristiges, Langfristiges. Es ist ja nicht immer nur One-Off, wir machen eine Kampagne, sondern vielleicht können wir daraus ein eigenes Standbein machen. Vielleicht können wir das Image der Marke dadurch aufbauen und stärken in Bereichen der Popkultur etc. Und das heißt, dieser Bereich, der strategische Bereich, und das ist vielleicht nochmal etwas, was so eine Agentur von zum Beispiel einem Label aus meiner Sicht unterscheidet. Da sitzen richtig viele Leute, die kümmern sich um Markenstrategie. Ja? Nicht nur das Promoten und vermarkten, sondern wirklich das mittel- und langfristige Denken, wo steht eine Marke jetzt und wo soll sie hin? Und das ist sozusagen das eine Standbein, was immer parallel lief, auch bei Vodafone, wo wir gesagt haben, wie wollen wir klingen, warum wollen wir so klingen und wer sind die KünstlerInnen und die Songs, die da so reinpassen, wie sieht der Spot aus, mit welchen Regisseuren wird gearbeitet? Und wir hatten das große Glück, in all diese Prozesse auch mit involviert zu sein, und dann würde es erstmal so sein, dass eine Kampagne und davon gibt es dann vielleicht 3, 4 im Jahr, sagen wir jetzt mal so, konzipiert wird von den Kreativen, der Kreation. Das ist die eine wichtige Abteilung in der Agenturwelt, die Kreation. Die denken sich was aus, und dann fängt man bestenfalls schon früh an, Ping-Pong zu spielen, dass sie sagen, habt ihr da vielleicht schon für diese Idee hier, das steht, ist dann nur auf Papier oder eine Präsentation, vielleicht schon Musik, und dann kann man da schon früh sagen, oh, wir haben dafür auch schon den perfekten Song. Ja? Und die andere große Abteilung in der Werbewelt ist dann die Beratung. Das sind die dann diese Ideen dann vermitteln und mit Zahlen untermauern müssen, weil die müssen dann zur Marke gehen und sagen, das wird übrigens so und so teuer. Ja? Mhm. Das heißt, und mit beiden Abteilungen, Kreation und Beratung, dazwischen sitzt die Musik, weil wir müssen immer beides machen. Wir sind sowohl irgendwie kreativ, natürlich, es geht um kreatives Produkt, aber wir müssen auch immer versuchen zu wissen, kriegen wir den Song, wie teuer ist der Song, kann man mit in allen arbeiten, wie lange dauert es, bis das zum Beispiel verhandelt wird etc. Also diese beiden Bereiche sind da sehr, sehr wichtig. Deswegen nennen wir uns auch Musikberater, weil es ist sozusagen auch, es ist kreativ, aber es ist auch beratend. Und diese Abteilungen, die sind jeweils alle sehr groß und haben sehr, sehr viel zu tun, weil es immer darum geht, diese Kampagnen wirklich im Vorhinein so gut durchzuplanen, dass du sie umsetzen kannst. Dann gibt es natürlich noch, da musst du noch die Produktion machen, die Werbefilmproduktion, die sitzen auch alle im Haus. Also da gibt es schon sehr, sehr viele wichtige Positionen. Und zu dem Job, den ich dann habe oder den wir auch haben, ob es nun bei Jungformat oder bei Scholz & Friends ist, eigentlich ist es dann ein Steady Flow der Musiksuche, der Musikrecherche, die natürlich einerseits Push sein kann, sage ich jetzt mal so, wo wir auf die Plattform gehen und uns umhören. Zum anderen auch Pull, wo Angebote gemacht werden und gesagt werden, hier, habt ihr schon folgenden Song gehört, das wird jetzt der nächste große Künstler oder Künstlerin. Und wir haben bei Vodafone zum Beispiel schon auch immer sehr genau auf die Charts geguckt, auch auf Shazam-Charts, fand ich immer einen sehr guten Indikator, um zu sagen, welche Songs kommen jetzt vielleicht gerade und brauchen jetzt zum Beispiel noch so 2, 3 Monate, um vielleicht die Peak-Time der Charts zu erreichen. Und wie können wir da genau mit der Kampagne jetzt unterstützen, mit dem richtigen Timing, dass wir vielleicht so vorher, so gut es geht, fast errechnen können, dass wir damit auch einen Hit haben können. Also jetzt als Beispiel, keine Ahnung, wir haben jetzt noch 6 Monate Zeit bis zur Kampagne, jetzt ist der Song auf 50 und in bestimmten Charts und steigt, und dann wollen wir dann zu dem Zeitpunkt auch wirklich in den Top 10 sein, und dann kennt den auch jeder und dann läuft er auch am meisten im Radio. Also das war dann immer so ein bisschen die Herangehensweise.
Also anders als das Regisseur Argument war euch dann wichtig, mit dem Song die Marke zu verbinden. Also das heißt, wenn ich Alice Merton höre, dass ich dann am besten Fall an Vodafone denke.
Genau, das ist natürlich auch ein Gedanke dabei. Also diese Verbindung der beiden ja auch Images, also Künstlerin und Marke zu verbinden. Es war dann auch schon, wurde uns ein bisschen dann zu der Zeit auch ein geflügeltes Wort, also dass auch im Radio gesagt wurde, habt ihr schon den neuen Vodafone-Song gehört? Ich meine, sowas ist natürlich grandios, ne? Wenn dann auch Leute wissen wollen, was ist jetzt der neue Song in der Werbung. Besser geht's ja eigentlich nicht als Markenbildung oder Markenbildungsmaßnahme. Und genau, und deswegen, hat sich mittlerweile auch alles so ein bisschen verändert. Das war halt so die Hochzeit dessen, wo das möglich war, weil du aber auch, da können wir später vielleicht nochmal drauf kommen, mit einer TV-Kampagne damals alle erreicht hast. Mhm. Du hast alle haben es gesehen. Das ist natürlich heutzutage wirklich anders.
Mhm. Ja, ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, wo es war, aber da war es sogar so ganz krass, Shazam Co-op, so von wegen, mach jetzt Shazam an, um den Song auch irgendwie direkt dir zu speichern oder sowas. Mhm. Ich glaube, es war Volkswagen oder ich weiß nicht ganz genau.
Ja. 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 Hey, und dann parallel aber auch um das, weil du gerade vorhin auch gesagt hattest, also bei Jungformat gab es dann natürlich auch wirklich die tollen Musikkampagnen. Als ich da angefangen habe, hatten sie gerade supergeil, also die Edeka-Kampagne supergeil mit Friedrich Lichtenstein, mhm, mit diesem Song gestartet. Das war so ein bisschen so gefühlt der erste deutsche Viral. Mhm. Oder Werbeviral, sagen wir mal so.
Und Meme, ja.
Oder genau, und dann kam danach noch so wirklich viele tolle BVG-Kampagnen, also Ist mir egal zum Beispiel, mhm, war natürlich schon was sehr, sehr Besonderes. Und auch Edeka hat damals immer sehr, sehr viel auf Musik gesetzt. Und deswegen, also da konnte man sich wirklich ein bisschen ausleben in dem Bereich.
Aber auch da ist die deutsche Sprache jetzt nicht so geläufig gewesen in der Werbung?
Genau, also das, ich sag jetzt mal, deutsche Sprache hat so in der Werbung so eine Entwicklung hinter sich, die jahrelang, wenn überhaupt, nur lustig sein durfte. Also lustiges gesprochenes Wort, also sowas wie supergeil oder dann ist mir egal von BVG und oder Immo-Welt, so das war so das Maximum.
Maika, Paulas, nerviger Joghurt.
Ja, sowas. Genau. Aber ja, oder natürlich so in den 80er, 90ern, die Jingles, die waren ja, also ja, gab es natürlich immer. Aber das war so das Maximum und dann irgendwann ist es jetzt in den letzten Jahren sozusagen schon zugelassen worden, dass mehr geht, dass auch die Hip-Hop-Kultur mehr Teil auch der Werbewelt sein werden durfte und auch da sich die Marken, sag ich mal, auch erstmal ein bisschen entspannen mussten und auch die Regisseure und etc., alle Beteiligten, sich entspannen mussten und sagen mussten, wir lassen das jetzt zu und jetzt haben wir eigentlich eine große Ära des Hip-Hops in der Werbung, ich will nicht sagen hinter uns, weil ich finde schon, dass man spürt, dass da schon was Neues jetzt kommt, aber wir sind da vielleicht auch mittendrin, dass gerade dieses Genre extrem gut besetzt ist dort. Ich kann nur ein Beispiel übrigens da machen, ja, weil es auch ein frühes Beispiel war für Hip-Hop in der Werbung, war Tipico. Mhm. Weil bei Tipico war das so, dass wir die betreut haben und wir da gemerkt haben, okay, das passt wirklich gut zur Hip-Hop-Kultur, einfach als Zielgruppe, als auch was die Marke will und was die Marke auch kann und darf. Und da haben wir dann, die erste Kampagne war mit Lass die Affen aus dem Zoo, Haftbefehl. Mhm. Und die nächste Kampagne war dann, die übrigens immer noch läuft, immer noch der Abbinder von das Soundlogo von Tipico, ist Summer Jam und Miksu, die den damals produziert haben, übrigens als Teil eines Songwriting Camps, was wir veranstaltet haben. Mhm. Und das ist jetzt, ich glaube, das könnte fast 10 Jahre her sein, dass dieser Track, wow, jetzt läuft. Und genau, also so, und da, das war, aus meiner Sicht war das eine der ersten, ich finde, ziemlich realen Hip-Hop-Kampagnen in Deutschland, die auch extrem Output natürlich hatten, weil sie halt auf Sky etc. Rauf und runter laufen, vor jeder Bundesliga-Konferenz nach wie vor. Und da auch vielleicht so ein bisschen den Weg geebnet haben für mehr Dunkelheit, mehr Roughness und mehr Hip-Hop in der Markenkommunikation.
Und wie habt ihr dann die Leute zusammengesetzt bei dem Songwriting Camp und dann auch direkt gesagt, wir wollen jetzt für Tipico oder hält man es dann ein bisschen für einen Wettanbieter oder sowas? Oder sagt man, macht einfach und sagt noch nicht mal, worum es dann später geht, weil man Leute gar nicht so beeinflussen möchte.
Nee, genau. Also das ist so ein bisschen das Besondere an der Werbung ist quasi schon, dass man eigentlich alles im Vorhinein geregelt haben möchte. Ja, weil no risk. Ja, weil Risiken in dem Bereich sind einfach zu teuer. Mhm. Also muss man einfach sagen, du hast dann schon oft eine Werbespot-Produktion, die irgendwann beginnt, die geplant ist. Oder wenn jetzt schlimmstenfalls irgendwas, keine Ahnung, irgendwer mal irgendwen verklagen würde, geht es um richtig heftige Summen. Mhm. Das heißt, und deswegen gibt es auch diese Beratungsabteilung und so weiter, um diese Risiken im Vorhinein zu minimieren. Das heißt, bei einem Songwriting-Camp würde man zum Beispiel ganz transparent sagen, es geht um folgende Marke, es geht um folgende Konditionen. Und man würde auch die KünstlerInnen und TeilnehmerInnen in der Form aussuchen, gemeinsam schon mit allen Beteiligten, mit der Kreation, mit der Beratung, mit dem Kunden und mit der Marke, um zu wissen, wenn wir da erfolgreich sind, wenn wir etwas rausziehen, ein Stück, was wir dann in der Kampagne integrieren wollen, dann müssen auch alle Beteiligten Bescheid wissen, dass es so klappt. Und eigentlich bestenfalls, sage ich mal, mehr oder weniger schon unterschrieben haben. Ja, das geht nicht um über den Tisch ziehen, sondern es geht einfach um Transparenz und nicht im Nachhinein irgendwas verhandeln zu müssen oder so. Das ist immer einfach schwierig. Mhm.
Aber kannst du noch ein bisschen mehr auf Songwriting Camp eingehen? Also waren die dann schon nur zu zweit oder waren dann sehr viele Menschen, muss ich jetzt ja auch nicht irgendwie nennen, aber man denkt da immer an relativ viele Menschen, finde ich, wenn man Camp hört.
Ja, ist auch meist so. Meist macht man diese Camps gemeinsam mit einem Partner, ob es dann meist ein Verlagspartner ist. Mhm. Ich glaube, das damals war ein Warner Chappell Partner in Hamburg und man sucht sozusagen gemeinsam die TeilnehmerInnen aus. Das ist dann oft so auch ein bisschen abhängig von der Location. Man hat vielleicht 3-4 Studios, in denen gearbeitet wird, also Studiozellen, Studioräume. Mhm. Und wo man dann auch vorher so ein bisschen, also die Organisationsarbeit besteht dann zum Beispiel darin, in der guten Zusammenstellung von Teams. Du brauchst dann auf jeden Fall genug Track-Leute, Producer, Beat-Leute sozusagen. Und dann brauchst du auch genug potenzielle Künstler, RapperInnen, vielleicht auch SängerInnen und andere Instrumentalisten natürlich. Also das ist dann wichtig. Und dann hat man dann vielleicht so 3-4 Leute pro Raum, die dann halt auf Briefing arbeiten. Am Anfang findet das Briefing statt. Und um ehrlich zu sein, immer gute Erfahrungen damit gemacht, weil es auch, glaube ich, für Musikkreative schon erstmal sehr, sehr dankbar ist, auf ein Briefing zu arbeiten. Das Schlimmste ist, was du sagen kannst, oh, ihr könnt alles machen, du kannst alles machen. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil ja, es ist schon sehr, sehr gut so zu wissen, okay, das ist genau das. Und wir versuchen dann auch zum Beispiel bei diesen Camps auch die Kreativen auf von Werbeseite, also ich habe vorhin schon gesagt, Copywriter, das sind Texter. Naja, also so weit sind die nicht von den MusikerInnen entfernt, wenn du das studiert hast, Texten. Und das sind, eigentlich packst du mehrere Kreative in einen Raum und die sind dann auch vor Ort und die kennen aber die Marke in- und auswendig und können dann zum Beispiel schon gleich reagieren und sagen, ach, das kannst du sagen, das nicht oder willst du vielleicht mal so probieren. Und diese Synergien, die funktionieren bei diesen Camps sehr, sehr gut oft und man hat dann eigentlich oft ein tolles Endprodukt. Was ganz anderes, als wenn man jetzt so ein Briefing rausschickt in den Äther und dann irgendwelche MP3s zurückbekommt und die sind halt einfach nicht mit, also kann da natürlich auch tolle Songs sein, aber dir fehlt der Zugang und das Leben und die Emotionen, die du dann im Studio erlebt hast. Und ein ganz wichtiger Punkt auch noch im Studio oder bei so einem Camp ist, du lernst auch schon, wie eine potenzielle Zusammenarbeit sein könnte. Weil die Marke ist vielleicht da, der Kunde ist vielleicht vor Ort, die Kreation ist vor Ort, die Künstler sind vor Ort und dann kann man schon nach den 1-2 Tagen, die man eigentlich nur braucht, schon sagen, ja, das können wir uns gut vorstellen, die Zusammenarbeit. Oder mit anderen vielleicht auch eher nicht. Mhm. Und das hast du zum Beispiel sonst auch nicht, ne? Dass du eigentlich so ein bisschen schon das Gefühl bekommst dafür, wie so eine Kooperation vielleicht aussehen kann.
Und bei diesem Camp ist es dann aber schon so, dass wenn ihr mehrere Artists einlade, dass dann eine Person gewinnt sozusagen und die anderen aber halt, die bekommen dann wahrscheinlich auch ihre angemessene Vergütung, weil sie ja dahin gekommen sind und so weiter, aber kriegen halt nicht den großen Preis, Werbung und den großen Vertrag oder wie läuft das dann?
Ja, also okay. Also diese Camps, die kommen eigentlich aus dem Bereich des Pops, sage ich mal so. Die kommen eigentlich daher, man schreibt als Komponist oder Produzent für KünstlerInnen, die nicht selbst komponieren, die nur Interpret sind. Da gibt's ja genug von. Also gerade im Pop-Bereich, ne, gibt's genug von. Und da ist es extrem gewohnt und normal, dass man dafür, oder wenigstens kommen wir aus einer Zeit, da wurde man für die Teilnahme an diesen Camps nicht vergütet. Mhm. So, ganz normal. Man arbeitet und manchmal trifft man, manchmal nicht. Das verändert sich gerade so ein bisschen und das finde ich auch okay. Das ist dann immer so eine Abwägungsgeschichte. Kann man jetzt allen Teilnehmern, weil es sind ja dann wirklich, manchmal sind es halt 15, 20 Teilnehmer, kann man jetzt allen eine Vergütung geben. Wir versuchen auch immer oft eher überhaupt schon überhaupt irgendwas zurückgeben zu können, weil das halt schon gar nicht so normal ist, damit man ein bisschen was hat. Aber wir gehen jetzt in eine Zeit über, wo das immer normaler wird, diese Art von Camps, auch im Hip-Hop und wo man schon auch dafür versucht zu vergüten, ja, für das Teilnehmen. Und ein Beispiel möchte ich da machen. Wir haben jetzt als Beispiel auch von unserer Abteilung aus gesagt, wir möchten diese Camps auch anbieten können, ohne unbedingt einen Kunden schon dabei zu haben. Wir finden es sehr, sehr wichtig, die Camps machen zu können. Und wir haben uns zum Beispiel jetzt bei einem EU-Programm beworben, um European Songwriting Camps machen zu können für den Werbebereich, wo wir sagen, wir möchten die in Amsterdam oder in, ganz ehrlich, in Island anbieten, um auch anderen Personen aus der Musikindustrie den Zugang zur Werbung einfacher zu machen. Man kann sich einfach dafür bewerben, für so ein Camp, und wir bringen die Briefings rein von Werbekampagnen, und bestenfalls hat man dann, also entweder man wird dann wirklich Teil von so einer Kampagne, oder wir haben es jetzt nämlich durch diese Förderung, die wir da jetzt bekommen, haben wir jetzt gerade die Zusage bekommen, dann wirklich geschafft, dass wir jetzt auch vergüten können. Dass wir allen Teilnehmern was zurückgeben können, und da sind wir jetzt total stolz drauf, weil das geht halt nicht immer.
Mhm. Aber nochmal zu der Frage, es gibt dann quasi einen Gewinner von dem ganzen Ding.
Ja,
wenn natürlich nicht Künstler A, Künstler B irgendwie beim Schreiben geholfen hat, dann ist das natürlich auch nochmal ein Teil des Songwriting-Dings. Ne?
Genau, also man hat sozusagen im Vorhinein versucht, bei den TeilnehmerInnen schon mal alle Eventualitäten abzuklären, auch mit Kunde, dass man sagt, pass auf, aus dieser Runde hier könnte jetzt der Song stammen, bist du fein damit, auch allen teilnehmenden KünstlerInnen, kannst du dir vorstellen, dass mit diesen KünstlerInnen jetzt auch zusammen kooperiert wird, das muss klar sein. Und dann trifft man irgendwann die Entscheidung, und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen diesen Rückgriff auf diese Camps auch in der Popkultur, weil daher kennen auch alle dieses Win or Lose. Das ist sozusagen, es ist natürlich kompetitiv zwischen allen Teilnehmern, aber es ist auch Normalität. Das ist halt einfach Teil der Industrie, und so ist es im Werbebereich auch, und wir haben das auch, also jetzt als Beispiel die Uber Eats erstmal Essen Kampagne, die auch schon sich auch im Hip-Hop bedient, zumindest rappt Dilla dort, und das ist auch aus so einem Format entstanden, wo auch andere KünstlerInnen auch teilgenommen haben und dann Dilla sozusagen mehr oder weniger den Zuschlag bekommen hat, auch aufgrund des Songs, der entstanden ist, aber auch so ein bisschen dieses Gefühls, ach cool, das kann auch gut funktionieren.
Mhm. Ich habe noch ganz vergessen, auf Universal-Anekdoten einzugehen. Und zwar hast du Unheilig auch entdeckt, betreut.
Hatte ich jetzt komischerweise noch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
Ja, aber Überhit. Also als ich beim Radio gearbeitet habe, da ist der Song, glaube ich, am meisten gespielt worden, neben Adele 2011, so um den Dreh.
Geboren, um zu leben. Ja. Ja. Genau, da war ich sozusagen gerade freier A&R, und aus Zufall eine von mir betreute Band hat Vorband von Unheilig gespielt, und ich kannte die natürlich nicht. Ich war so in so einem riesigen Zelt mit ganz vielen schwarzen Kutten, und der Sänger hatte, also es war alles sehr, sehr spooky, und dann kamen so Songs, so ich dachte, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Das ist doch Schlager fast. Das ist ja extremer Pop. Und ich hatte jetzt was viel Härteres erwartet. Und dann bin ich danach zu denen hin, und dann habe ich gemerkt, okay, die haben irgendwie, keine Ahnung, 8 Alben schon, ja, so, und ich habe noch nie was von denen gehört. Habe ich aber mal ein bisschen recherchiert und auch gemerkt, okay, die haben wirklich eine riesige Fangemeinde schon, und bin dann sozusagen zu Universal damals, zu meinem Chef, und dann haben wir die auch mal eingeladen, und dann kam der Graf mit Geboren, um zu leben Layouts um die Ecke, wo dann alle gemerkt haben, okay, da kann ein bisschen mehr, könnte ein bisschen mehr noch schlummern, und ich glaube, der Kunstgriff, sag ich mal, der dann auch zu dem Durchbruch auch meines Erachtens geführt hat, war, dass der Graf sich die weißen Kontaktlinsen rausgenommen hat und plötzlich einfach ein Mensch war. Also er wurde plötzlich von Goth zu Pop, sage ich jetzt mal so. Und das war so ein bisschen, ja, und war auch eine lange Diskussion damals. Also weil das war natürlich für die auch sozusagen so ein bisschen so, nicht eine Abwendung von ihrer Szene, aber so kann ich das zulassen und das war so ein bisschen so dann die Entwicklung und ja, dann 7-fach Platin habe ich damals dafür bekommen. Ja.
Hängen jetzt alle bei dir noch an der Wand?
Ja. Auf der Toilette.
Und du hast...
Wie man so macht.
Du hast auch Namen vergeben, unter anderem Jennifer Rostock.
Ach so, nee, das sind dann so Legenden, da wo man selbst nicht mehr genau weiß, was es jetzt war. Ich weiß nur, dass es den Moment gab, wo Jennifer und Band und Produzent, ich glaube hier hinten im Studio Nalepa-Straße, Funkhaus, standen und noch keinen Namen hatten. Und dann irgendwann der Vorschlag, ich meine, dass er von mir kam, aber vielleicht kam auch von irgendwem anderen. Ja, hier, Jennifer, du bist ja aus Rostock. Was ist denn mit Jennifer Rostock? Ja, nein, würde ich nicht garantieren, die Geschichte.
Okay, und andere Namen? Du hast so ein bisschen angedeutet, dass du auch andere Namen vergeben hättest.
Das ist dann, natürlich gibt es dann immer, zu der Zeit gab es viel Diskussion und man hatte auch viel Mitspracherecht bei Künstlern. Aber das sind jetzt so Geschichten, da wird es teilweise auch ein bisschen sensibel und sogar rechtlich unsicher, deswegen
schade. Okay, dann lass noch ein bisschen über Werbung reden. Möchtest du noch Kaffee? Du guckst so traurig in der
Tasse. Nö, ich habe noch genug.
Also, okay.
Danke.
Ja. Und zwar gibt es ja noch weitere Beispiele, hattest du genannt, O2, genau, da hast du gerade schon kurz, bist du drauf eingegangen, ich weiß auch, Kollege, der auch bei Universal war, dann zu Selfmade gegangen ist.
Markus,
der, Huber, ja, ne? Genau. Der kümmert sich jetzt bei O2 um die Geschichte.
Wir haben damals zusammen sogar gearbeitet.
Genau. Ach, wirklich?
Ja, ja.
Krass.
Ja. Also man merkt da so ein bisschen so diese Entwicklung hin bei Marken und Agenturen, den Pop-Bereich, den Pop-Kulturbereich inklusive Musik zu integrieren und ernst zu nehmen. Und ja, man merkt ja auch schon bei O2 aktuell, was da so passiert, sowohl bei den Kampagnen als auch die O2-Studios, die sie jetzt sozusagen gebaut haben. Aus meiner Sicht ist da auch eine Lücke durch die Aufgabe von Red Bull zum Beispiel, die den Bereich ja so ein bisschen abgestoßen haben, entstanden und sie gehen da gut rein und macht total Sinn. Und letztendlich, man muss auch ein bisschen so sehen, Marken gucken ja auch immer, was macht mein Wettbewerb? Ja, die Telekom macht super spannende, tolle Sachen, ob es nun auf TikTok ist oder Electronic Beats oder dann auch mit großen KünstlerInnen. Vodafone hat so ein bisschen sein eher internationale Acts-Bereich, also eher englischsprachige Musik und dann macht es Sinn als O2 auch zu sagen, okay, hier positionieren wir uns, das ist cool, da können wir Leute erreichen mit und super stark gemacht, tolle Kampagnen, also mit Schmidt und Rin, sind mega Fan von, auch einen Song dazu veröffentlicht etc., also Fan, sage ich mal so, ja.
Wobei man ja denken könnte, wenn Red Bull sagt, hier, wir lassen das jetzt, dass der Zug abgefahren wäre oder sowas. Aber du siehst eher, nee, die haben da, die hätten da durchaus mit weitermachen können, jetzt übernehmen andere halt das Feld. Die Antwort erfahrt ihr in der nächsten Folge Thema Takt. In der geht es unter anderem um die Entwicklung und Zukunft des Werbemarktes, Potenzial von Musik in der Werbung, insbesondere durch TikTok, aber auch Female Producer und Diversity in der Musikindustrie. Um die Folge zu hören, folgt dem Thema Takt Podcast. Lasst auch unbedingt eine Bewertung auf Spotify. Und ich freue mich auch über eure Unterstützung per paypal.me/thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.